Hi und herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Falls du heute zum ersten Mal dabei bist, ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich begleite Frauen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu befreien oder einen anderen Umgang damit zu finden. Heute hörst du die Geschichte von Miri. Miri hatte über Jahre dieses Bauchgefühl, dass etwas nicht stimmt. Und immer, wenn sie es aussprach, hieß es, sie sei paranoid, sie sei zu eifersüchtig, sie solle sich mal Hilfe suchen. Bis zu dem Tag, an dem sie durch ein Schlüsselloch schaut und die Bestätigung findet, die sie so lange gefürchtet hat. Du hörst, wie sie auszieht und ihr Ex-Partner nur einen Tag später öffentlich im Netz um sie wirbt, sodass ihr fremde Menschen aus der ganzen Stadt schreiben. Wie er nach einem Streit von einem Moment auf den anderen eiskalt wird und sie tagelang behandelt, als wäre sie Luft. Und wie am Ende ihre ehrliche, klare Trennung nicht ausreichte. Erst eine Lüge beendete, was Jahre an Wahrheit nicht geschafft hatten. In dieser Folge kommen psychische und auch körperliche Gewalt zur Sprache und Miri erzählt von einer Phase, in der sie sehr dunkle Gedanken hatte. Achte also bitte beim Zuhören auf dich. Zum Schutz der Beteiligten sind Namen und identifizierende Details wie immer geändert. Liebe Miri, herzlich willkommen im Podcast Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich freue mich, dass du heute da bist und dass du bereit bist, über deine Geschichte zu sprechen. Magst du zu Beginn einmal verraten, was dich dazu gebracht hat, dich bei mir zu melden?
Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr. Mich hat das tatsächlich dazu bewegt, anderen zu helfen und zu erkennen, dass sie vielleicht in ähnlichen Beziehungen stecken, indem sie halt Geschichten hören. Und natürlich folge ich auch dem Podcast und höre mir manchmal welche an, je nach Situation. Und das tut auf jeden Fall gut, ja.
Ja, prima. Vielen Dank. Liebe Miri, dann erzähl uns doch gerne einmal von Beginn an, worum geht's bei dir? Ich habe schon gehört, es geht um eine Beziehungsgeschichte. Wie habt ihr beide euch denn kennengelernt?
Also wir kannten uns schon, ich sag mal so, aus Kindheitstagen. Ich war mit seiner Schwester sehr gut befreundet und daher entstand der Kontakt. Und dann haben wir uns tatsächlich viele, viele Jahre später mal bei einer Veranstaltung wieder gesehen. Und da hat das irgendwie auf einmal Klick gemacht. Also es war so ganz so, wie man das manchmal hat. Man sieht sich und dann so Klick. Ja. Dann hat sich das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, auf intime Bereiche aufgebaut, wo man ja eigentlich auch oft sagt, das ist eher nicht so ein guter Start für die Beziehung, dass man quasi so, ich sag mal, affäremäßig zusammen startet.
Das heißt, ihr wart nicht direkt fest zusammen, sondern es war eher eine körperliche Angelegenheit oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, es war erst nur diese körperliche Verbindung, die man hatte und dann kam nachher irgendwann von ihm so die Idee von wegen, ob man eine Affäre haben könnte. Und da habe ich aber verneint, weil ich gar nicht der Typ Frau dafür bin. Ich bin schon eher jemand, der feste Beziehungen mag und die auch ausführen will. Ja, und daraufhin war er quasi, ich sag mal, vor den Tatsachen der Dinge gestellt und hat dann gesagt, okay, dann möchte er mit mir eine Beziehung führen.
Also das kam schon ein Stück weit, weil dir das auch wichtig war, dass ihr eine feste Beziehung eingeht.
Genau, das war mir auf jeden Fall wichtig und habe ihm das ja auch so, ich sag mal, so die Tatsachen gestellt, sagt so und nicht anders und er ist dann darauf eingegangen.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, am Anfang war alles schön. Ich sag mal, ich bin so eine Frau, ich war immer so ein bisschen verloren in meinen vorherigen Beziehungen und habe ganz extrem nach Aufmerksamkeit gesucht in meinem Gegenüber. Da war ich auch noch ein paar Jahre jünger. Also damit will ich sagen, man lernt im Alter ein bisschen dazu, wie man so, ne, damit umgeht. Auf jeden Fall hat er mir das am Anfang, er hat mich quasi überhäuft. Ich habe mich gesehen gefühlt, ich habe mich wohl gefühlt, ich habe irgendwie alles gerade auch körperlich so ausleben können. Das war aber auch sehr viel, wenn ich das mal so in Tütelchen setzen kann. Viel im Verhältnis von, das war mir vorher gar nicht so. Also ich hatte noch nie so Beziehungen, wo das so viel körperlich war. Ja, und dann auch viel, so dass man viel unternommen hat miteinander, auch so auf Veranstaltungen gegangen ist, weggefahren ist, ja. war auf jeden Fall aufregend.
Okay, das klingt ja, als wäre der Anfang, also nachdem ihr diesen Stolperstein mit Affäre oder Beziehung überwunden hattet, dass es da eigentlich dann ganz gut gelaufen ist bei euch beiden.
Ja, genau. Da hat es dann gut angefangen.
Ja, und wann kam dann, Miri, so der erste Moment bei dir, wo du gedacht hast, merkwürdig, vielleicht stimmt hier was nicht. Wie ist es da dazu gekommen?
Der kam tatsächlich relativ schnell. Ich würde sagen, auf jeden Fall im ersten Jahr. Ich weiß nicht, ob es nach einem halben Jahr war, aber im ersten Jahr noch. Wir haben jeder in unserer eigenen Wohnung gewohnt und haben uns dann halt nach Feierabend getroffen oder am Wochenende vor allen Dingen. Und da habe ich dann gerne abends mit ihm natürlich übers Telefon Kontakt halten wollen. Und da waren dann so die Momente, wo er dann so, ich sag mal, schnippisch geantwortet hat von wegen, ja, ich kann ja jetzt nicht den ganzen Abend mit dir schreiben und ich habe auch noch was anderes vor, also irgendwie seine Serie gucken oder irgendwie so. Und da war er so hart und kalt in dem Moment, dass ich ganz erschrocken war und dachte, okay, wow, was ist passiert? Also ich war wirklich da in dem Moment, wo ich sage, also eigentlich, ich hatte so das Empfinden, man freut sich, man tauscht sich abends aus und da wir uns nun mal nicht sehen, dann halt schreiben. Ja, und das fand er total blöd. Er hat dann auch so, ich sag mal, das hat sich auch dann so über die Tage so ein bisschen hingezogen, dass dann so dieses so ungefähr nerv mich nicht, so direkt hat er es nicht gesagt, aber es ging so in die Richtung und da habe ich mich doch sehr verletzt gefühlt. Das hat ihm aber auch so gar nicht interessiert. Da war so der erste Punkt, wo ich sage, das ist sehr merkwürdig.
Das heißt, da gab es bei euch keine Übereinstimmung, wie ihr damit umgehen wollt.
Genau. Er meinte dann, dass man ja irgendwann mal zusammen wohnen kann und dass das dann ja auch anders ist und dass ich mir jetzt ja nicht so den Kopf machen soll. Ich bin aber auch ein Kopfmensch. Bei mir rattert das dann den ganzen Abend noch. Ja, war schwer.
Das heißt, du hast dich da auch zurückgewiesen gefühlt von ihm oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich habe mich gefühlt, als ob ich ihn A, nerven würde, B, auch zurückgewiesen. Und so als ob man mich wegstößt, so habe ich mich gefühlt. Also und halt verletzt und traurig auch in dem Moment, ne?
Okay, und wie lief's dann weiter?
Ja, dann lief's weiter, dass es dazu kam aus familiären Umständen, dass ich zu ihm, er hat in ein Mietshaus gezogen bin. Er hat in einem Mietshaus gewohnt und ich bin dann zu ihm gezogen. Aber jeder immer noch in seinem Bereich. Also einer hat unten, einer oben im Haus gewohnt. Also es war immer noch so, sag mal, räumlich getrennt. Und das war, ich glaube, im zweiten Jahr der Beziehung, wo ich dann quasi mit ihm zusammengezogen bin. Da war dann dieses Handy-Thema in dem Sinne vom Tisch.
Erzähl gern einfach weiter, ja? Also wie lief das dann? Was ist passiert? Dass du wirklich erstmal, wenn möglich, einfach uns ein bisschen mitnimmst, was ist da passiert, wie ging es dir da auch, welche Dinge sind gut gelaufen, was vielleicht auch nicht, dass wir nicht so diese Frage-Antwort-Situation haben, sondern dass du gerne einfach weiterredest, wenn's geht.
Ja, alles klar. Also es war natürlich am Anfang auch wieder schön, alles gut, man hat sich halt immer nach der Arbeit gesehen, jeder hatte immer noch so ein bisschen seinen Bereich, dann war ich oben bei ihm oder er unten bei mir oder andersrum, je nachdem. Man hatte ein bisschen Garten dazu, da saß man dann auch gerne mal. Sein bester Freund hat sehr in der Nähe gewohnt, da hat man sich auch oft gesehen, zusammen gegrillt. Und naja, das war alles an sich schön, aber das Thema Handy rückte dann langsam wieder mehr in Fokus. Also er hat es, ich will nicht sagen heimlich benutzt, aber oft so benutzt, dass es weggedreht wurde oder verkehrt rum auf den Tisch gelegt wurde und das schon das so in mir so ein bisschen Misstrauen geweckt hat. Das fand ich schon sehr blöd. Genau. Und dann haben sich die Situationen ein bisschen gehäuft. Es kam dann vor, dass er dann gefühlt stundenlang im Bad war mit seinem Telefon. Und zum Beispiel auch, wenn dann einer von uns Feiern hatte und er hatte vor mir Feiern, dann hat er plötzlich, nachdem ich dann nach Hause kam, angefangen, Hausarbeiten zu machen oder die Gartenarbeit. Und dann kam das zu dem Moment, dass ich das alles ansprechen wollte. Und sagte dann, ja, wieso ist das so? Wieso bist du schon lange auf Klo? Warum machst du erst die Hausarbeiten, wenn ich denn da bin? Wir könnten doch die Zeit dann zusammen nutzen, hätte man ja schon erledigen können. Und da war das erste Mal, wo es so richtig geknallt hat. So ungefähr, oh, ich habe ja was gesagt. Das Ganze ging so in den Modus rüber, dass es so ungefähr, ich wurde hingestellt, wie kann ich denn nur sagen, warum bist du lange auf Toilette oder warum machst du dies und das? Er wäre ja so und so alt. Das ist ja sein Leben und seine Entscheidung. Ich habe da ja gar nicht mich einzumischen und ich sollte mich beherrschen mit meinen Gedanken und nicht so paranoid sein.
Das heißt, er ist da gar nicht drauf eingegangen, auf die eigentliche Frage, also was machst du da, sondern er hat eigentlich dir gespiegelt, dass du oder dein Verhalten in dem Moment problematisch ist.
Ja, genau. Es ging überhaupt nicht darauf, also er ging überhaupt nicht darauf ein, was ich überhaupt gesagt habe. Es hat sich komplett gegen mich gedreht, das ganze Gespräch. Und ich war dann irgendwie ein bisschen verwirrt im ersten Moment und denk so, worüber reden wir jetzt überhaupt? Wie bin ich jetzt die Komische, obwohl ich eigentlich nur was angesprochen habe, was mir halt aufgefallen ist und was ich vielleicht für die Beziehung zukünftig besser haben würde wollen. Ja, und so eine Situation kam dann durch Kleinigkeiten immer öfter zustande. Und ich hatte dann so die ersten Momente, wo ich an Trennung gedacht habe. Ich glaube, das war auch so, na, ich sag mal so im zweiten Jahr. Aber ich habe es nicht so richtig geschafft in dem Sinne. Ich hatte das Gefühl, ja, er ist so der, der mir alles so gibt, der für mich da ist. Das hat er mir aber auch so oft in der Beziehung gesagt. Ne? Er hat mich quasi, was ich auch vorher nie in Beziehung erlebt hatte, er hat mich quasi in so eine Schiene gefahren, so da, wo es mit der Aufmerksamkeit angefangen hat am Anfang, dass er ja derjenige ist, der mir alles gibt, was mir fehlt. Diese leichte Abhängigkeit aufgebaut, die ich aber gar nicht so wahrgenommen habe. Aber innerlich habe ich mich schon so gefühlt und kam daher nicht so richtig aus der Beziehung raus und habe dann gedacht, okay, er will sich ja ändern. Diese Änderungen waren oft bei Streitigkeiten Versprechen von ihm, die er immer wieder gab. Er hat das sogar irgendwann mal über die Zeit schriftlich gemacht, wo dann gewisse Dinge aufgeschrieben wurden, die er dann halt besser machen möchte, wie zum Beispiel mich nicht in Streit beleidigen, was auch sehr oft vorkam, oder halt nicht so von 0 auf 100 auch Kritik mal annehmen. Also so eigentlich, wenn man das lesen würde, hätte man gedacht, das schreibt ein Kind auf. Ja, aber dran gehalten hat er sich im Ende eigentlich nicht. Das hat vielleicht ein paar Wochen gehalten und Streitigkeiten wurden dann immer schlimmer. Also immer mehr, sobald ich wieder was angesprochen habe, wurde immer mehr es gegen mich verwendet, dass ich ja mir mal Hilfe suchen sollte und dass ich ja total eifersüchtig bin. Und das hat mich total in mir selber auch verunsichert.
Das heißt, du hast die Dinge angesprochen. Er hat dann im Grunde dir dafür die Schuld gegeben, beziehungsweise in deiner Person oder in deinem Verhalten, in dem Fall in der Eifersucht, irgendwie die Probleme in eurer Beziehung gesehen, hat aber dann trotzdem im Nachgang diese Briefe geschrieben mit den Vorstellungen oder Versprechen, an gewissen Stellen sich selbst zu verändern und dir ein anderer oder besserer Partner zu werden. Verstehe ich das ja, richtig?
Genau.
Und so, das hat er dann aber nie gehalten?
So war immer sein Plan dahinter, aber gehalten hat es nie. Also es war immer nur vielleicht für eine Woche, zwei Wochen. Aber so auf Dauer hat er das nie umsetzen können.
Und konntest du dann hergehen und sagen, schau mal, hier ist doch noch der Brief von vor zwei Wochen, in dem steht, du willst das und das verändern und heute ist es wieder so?
Also auch das habe ich mal tatsächlich versucht, so ungefähr. Ne? Wir haben doch da eine Vereinbarung in dem Sinne. Aber egal wann und wie ich irgendwie mit ihm sprechen wollte und auch trotz, dass ich quasi diesen Brief in der Hand hatte, ist das so umgeschwenkt, dass er es wieder, ich hatte das Gefühl, oh Gott, ich habe wieder was Falsches gesagt. Und es ist tatsächlich so umgeschwankt, dass er das überhaupt nicht angenommen hat und dann so Sätze kamen wie, ja, jetzt kommst du wieder damit und das war ja gar nicht so schlimm. Also ich hätte wieder übertrieben in dem Sinne. Und sein Verhalten wäre nicht so schlimm, dass man jetzt diesen Brief rausholen muss, darauf besteht, was dann da geschrieben wurde. Und er hat dann auch tatsächlich in den Streiten dann selber mit Trennung gedroht. Sagte dann sowas wie, dich brauche ich nicht und du bist ja nicht normal und ne, such dir Hilfe, wie gesagt. Und da war ich dann total fertig. Ich sag, du kannst doch nicht jetzt... Für mich war der ganze Streit irgendwie weg. Ich habe nur gehört, Trennung. Und habe gesagt, das kannst du doch jetzt nicht so sagen und das kannst du auch schon gar nicht machen. Ich sage, das ist ein Streit, den hat jeder mal. Und der hat dann nicht mehr mit mir geredet, der ist einfach weggegangen. Und das ist das Schlimmste, was man mit mir machen kann. So in der Situation quasi stehen gelassen worden. Er sagt, ja, dann trenne ich mich. Und dann verlässt er quasi den Raum und du stehst da und denkst, okay, alles klar, und jetzt?
Also das heißt, du wusstest dann nicht, sind wir jetzt getrennt, macht er wirklich ernst oder kommt er wieder? Er hat dich dann stehen lassen. Also du hast ein Thema angesprochen und er hat das so weit umgedreht, dass du das Problem warst und dass er jemanden wie dich, ich nehme jetzt seine Worte, in seinem Leben nicht braucht.
Genau.
Mhm.
So wurde das dann hingestellt und ich glaube, der Sinn in seinem Kopf war, dass ich ankomme bei ihm. Von wegen, ah, tut mir doch leid und überleg dir das nochmal und dieses Machtspiel. Und das ist ja das, wo ich so Gedanken hatte, dass das keine gesunde Beziehung ist und dass hier wie was nicht so läuft, wie es laufen sollte, weil ich hatte auch vorher schon 2 Jahre langjährige Beziehung und da war nie solche Situation und schon gar nicht so, dass ich mich noch so schlecht gefühlt habe. Weil jeder hat ja seine Meinung und die sollte man auch sagen im gewissen Rahmen. Aber dass das so verdreht wird, dass man sich selber permanent schlecht fühlt und denkt, oh Gott, das sage ich jetzt lieber nicht, ne, ist schon kein schönes Gefühl gewesen. Letzten Endes hat er das nicht durchgezogen, sondern es war so, wie er sich das gedacht hat. Das kann ich aber auch nur jetzt rückblickend so erzählen, dass ich dann tatsächlich zu ihm hin bin und sag, du komm, das war nicht so gemeint und lass doch nochmal in Ruhe sonst darüber reden und lass mich bitte nicht so stehen, ich fühle mich dann erst recht schlecht. Und das war genau das, was er hat gebraucht, dass er hört, oh, das kann ich dann quasi gegen sie verwenden. Das hat er auch allgemein in der Beziehung gemacht, wenn ich von meiner Vergangenheit erzählt habe oder von Dingen, die mich sehr getriggert haben aus der Vergangenheit, hat er die auch sehr oft hochgeholt und gegen mich verwendet. Und auch das habe ich vorher nie in einer Beziehung erlebt.
Hast du da ein Beispiel, Miri?
Ja, zum Beispiel so, mein familiäres Umfeld ist anders als bei anderen, sag ich mal. Und da ist er dann immer sehr drauf fixiert gewesen und hat genau darauf geschossen. Und das ja meine Kindheit und dass das ja nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe und dass ich ja vernachlässigt wurde. Und das waren aber nur so, wie ich meine, jeder, wenn er von seiner Kindheit erzählt, hat Momente, wo er sagt, er hat sich da nicht so gut gefühlt oder nicht gut wohlgefühlt. Das heißt ja nicht, dass man dann vernachlässigt wurde. Aber er hat das so, ich sag mal, zugespitzt dann geäußert, ne? Und hat dadurch in meinen Triggerpunkten, so wie das mit der Familie, das in mir geweckt, so, ja, irgendwie hat er ja recht und das war wirklich blöd und dann habe ich selber nochmal darüber nachgedacht und er hat sich dann vorgeholt, so er ist ja da, er macht ja sowas nicht mit mir und er kümmert sich ja um mich, er unternimmt ja was mit mir und er ist ja immer da.
Und sag mal, Miri, diese Themen, die, also ihr habt euch gestritten, er hat es gegen dich gedreht, ist dann gegangen und du hast dich bei ihm entschuldigt, beziehungsweise ihn gebeten, wieder zurückzukommen oder in Kontakt mit dir zu gehen. Wurde dann jemals nochmal über die eigentlichen Auslöser gesprochen, also über die Themen, die du eigentlich ursprünglich mal angesprochen hattest bei ihm?
Tatsächlich direkt eigentlich nie, weil ich habe mich gar nicht mehr getraut, das anzusprechen. Und von ihm aus kam das natürlich auch nicht. Na, am besten alles ist schön, alles ist gut, bloß nicht große Diskussionen führen. Also er war, ich will jetzt nicht sagen friedliebend, aber er hat versucht, das zu vermeiden. Obwohl immer am Ende ich ja irgendwie die Doofe war. Und diese Situationen haben immer in mir immer mehr ein schlechtes Bauchgefühl ausgelöst. Also ob es die Situation mit dem Telefon ist, ob es die Situation ist, wieso fängt er jetzt erst an, den Garten zu bearbeiten, wenn ich nach Hause komme, warum nicht vorher? Und da kam doch mal von mir so ein kleiner Satz um die Ecke wie, was hast du denn vorher gemacht? Also bevor, er hat Feierabend, er ist zu Hause und ich war noch nicht da. Und was hat er vorher gemacht? Ja, also jetzt muss ich dir auch noch erzählen, was ich gemacht habe, kam dann. Und ich habe Fernsehen geguckt. So sehr ausweichend, schwammig waren dann die Aussagen und drehte das dann weiterhin im Satz gleich wieder von wegen, ich bin so und so alt, ich muss dir nicht erzählen, was ich gemacht habe. Also, Und habe ich versucht, das so zu erklären, dass ich sage, wir könnten aber doch jetzt die Zeit, statt wir jetzt beide in den Garten gehen, doch besser nutzen. Ja, aber das muss ja nun mal gemacht werden und er ist einfach nicht drauf eingegangen.
Da war bei dir immer eine eine Unsicherheit oder was waren da für Gedanken dahinter auf deiner Seite?
Bei mir war tatsächlich durch seine Aussagen die Unsicherheit größer geworden, dass ich das Gefühl hatte, ich bin vielleicht doch zu eifersüchtig oder ich übertreibe eventuell. Und ich habe dann eher die Fehler bei mir gesucht und versucht, einfach die Dinge nicht mehr so anzusprechen, wie ich es dann mal getan habe. Und habe es in mich reingefressen.
Was dachtest du, Miri, was er in dieser Zeit gemacht hat oder gemacht haben könnte?
Also meine Gedanken waren tatsächlich eher negativ, dass er eventuell mit wem schreibt oder sich gewisse Videos anguckt, die man als Partnerin nicht so gerne sehen würde wollen. Also Dinge macht, die man macht, wenn die Freundin nicht dabei ist. Das war so tatsächlich mein Gefühl. Also ich sage jetzt mal im Groben die Richtung fremd gehen, aber vielleicht nicht direkt. Aber so vom Bauchgefühl, dass immer irgendwie irgendwas da noch ist, ich ihm vielleicht nicht genüge. Die Gedanken hatte ich tatsächlich.
Und er hat dir da keine Sicherheit gegeben in diesem Thema?
Er hat dann versucht, das Handy ein bisschen offener zu benutzen, aber hat dann sowas wie, ich sag mal, Plattform genutzt, wo eigentlich nicht viel, da liest man dann oder kann nicht viel schief gehen. Das hat er mir dann offen gezeigt. Aber so die spannenden Sachen wie dann Facebook, Instagram, das wurde dann eher weniger geöffnet in meiner Nähe. Also er hat versucht, einen Weg zu finden, aber ich habe es doch irgendwie vom Gefühl her durchschaut und gesagt, na. Aber er hat nie gesagt, hier, nimm das Telefon, guck rein, da ist mein Code oder das hat er nie gemacht tatsächlich. Ich hatte dann so ein bisschen versucht, mit meinem Umfeld darüber zu sprechen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch so ein paar Freunde, sage ich mal. Jeder hat ja so sein Leben, wenn man älter ist, hat man nicht so viel. Ist ja auch, glaube ich, fast normal. Aber so ein paar hatte ich und auch mit meiner Mutter darüber gesprochen. Und eigentlich hat jeder zu mir gesagt, du, das ist eigentlich nicht so richtig. Er sollte schon darauf eingehen, was du sagst. Er sollte dich da nicht so angreifen. Also mir wurde davon abgeraten, das weiterhin zu führen mit ihm. Ich wiederum habe da nicht so drauf gehört und habe für mich gedacht, ach, das wird schon, ihr habt doch keine Ahnung. So, ich war dann so in dem Modus, nee, ich will lieber bei ihm bleiben. Und ne, diese Unternehmung und so, es gab ja auch die schönen Seiten. Ich fand das immer toll, wenn man viel unternommen hat und sich Orte angeguckt hat. Oder das war schon immer irgendwie aufregend, aber so bin ich auch schon immer gewesen und er auch. Und ich glaube, das war wie so ein Hobby dann, was man ausgelebt hat. Und dadurch passte das dann, ne? Dann habe ich auch manchmal zu ihm gesagt, ja, schreib doch mal was Nettes oder poste doch mal was. Auch das war eher so nicht so sein Ding. Hat er dann mal gemacht und dann kam gleich so dieses, ja, guckst du, habe ich gemacht. Und ne, er wollte dann seine Bestätigung, habe ich ihm dann auch gegeben. Ich sage, ja, super, ich freue mich. Aber dann ging es immer mehr durch diese Streitigkeiten in Richtung Ende. Ich habe dann wieder versucht, mich zu trennen tatsächlich durch diese Situation, die sich einfach nie geändert haben und durch mein Bauchgefühl, dass da irgendwas läuft im Hintergrund, was ich nicht weiß. Bin dann quasi einfach, ich sag mal, ausgezogen. Er konnte dann quasi aus dem Fenster zugucken. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt, ich kann das nicht mehr. Und er hat auch ein bisschen versucht, mich aufzuhalten, wegen, nein, wir kriegen das doch hin. Ich sag, ich kann das nicht mehr. Ich sag, das ist so, mir geht's schlecht. Habe halt versucht, mich selber zu schützen. Bin dann auch in irgendeine Ramschwohnung, die ich irgendwie gefunden habe und bekommen habe. Also es war gruselig. Schön war was anderes, aber ich war weg.
Also du hast die Trennung ausgesprochen und bist ausgezogen?
Ja. Mhm. Trotz, dass er versucht hat, mich irgendwie zu halten, aber ich bin tatsächlich ausgezogen und habe gesagt, ich kann's nicht. Und wo ich dann weg war, hat es vielleicht... Er ist ja dann so gewesen, dann halt geh, musst du ja wissen. Also er ist dann auch so umgeschwankt von bitte, bitte bleib in, ja, dann geh doch, wirst ja sehen, was du davon hast. Es hat, glaube ich, einen Tag gedauert. Da hat er das dann komplett übertrieben, hat groß, ich sag mal jetzt nicht die Plattform dazu, er hat groß auf einer Plattform einen Aufruf gemacht, in dem es dann hieß, bitte, ich liebe nur dich, komm zurück zu mir und wo bist du denn? Und es hat wirklich jeder gesehen in meiner Stadt. Und ich habe Nachrichten von irgendwelchen fremden Menschen bekommen, die mir das dann wiederum zugesendet haben, weil ich hatte ihn blockiert. Und das war krass. Da war ich auf eine Art geschockt. Auf eine Art habe ich gedacht, das stimmt mit ihm nicht. Und andere Art, was überwogen hat, dass ich dachte, oh, das ist ja süß. Er kämpft um mich, er macht das so groß, jeder sieht das. Er muss das ja schon ernst meinen. Das war der Punkt, wo er mich quasi wieder gekriegt hat. Das endete dann darauf, dass ich gesagt habe, okay, wir telefonieren, wir sprechen drüber. Und dann hat er mich wieder in die Fänge gehabt und ich bin, ich glaube, nach einer Woche aus dieser Wohnung wieder raus und zurück in das ehemalige Haus.
Was hat er dir da versprochen, Miri?
Und tatsächlich ähnlich wie vorher, hat dann aber gesagt, komm, als Beweis schmeißen wir unsere Haushalte zusammen. Ja? Also alles eins, wirklich richtiges gemeinsames Bett, nicht einer schläft mal oben, einer unten oder hin und her. Und das fand ich auch gut von ihm. Aber dann ging es noch mehr in die Richtung, ich habe das Gefühl, ich wurde auch ein bisschen kontrolliert, weil ich war ja weg. Man weiß ja gar nicht, was ich so gemacht habe, aus seiner Sicht. Ja, was war da? Hast du dich mit jemand getroffen? So eine Sachen kamen. Ich sage, nein, ich hatte andere Probleme in dem Moment. Ne? Ich war quasi ausgezogen und stand da in einer renovierbedürftigen Wohnung. Das war nicht schön. Aber es kamen dann Momente, wo man dann weggehen wollte, gemeinsam mit den Kindern, die ich nicht gemeinsam mit ihm habe. Er hat ein Kind mit jemandem, ich habe ein Kind mit jemandem. Aber man hatte dann so diese Familienwochenenden und dann wollte man zum Flohmarkt gehen und ich habe dann so einen kurzen Rock angezogen, wo eine Hose untergenäht ist. Also heißt, würde der kurze Rock hochflattern, würde man nichts sehen als eine kurze Hose. Hab das angezogen, Turnschuh dazu und ein Oberteil und da haut er doch raus. Wo willst du denn hin? Wir gehen noch nicht nach Hamburg auf die Reeperbahn. Und ich gucke ihn an und denke, was? Ich sag, den Rock hatte ich dir gezeigt, dass ich mit ihm bestellt. Du hast das noch abgesegnet. Ich sage, jetzt habe ich ihn an und darf ich nicht? Nee, also so gehe ich mit dir bestimmt nicht raus, sagt er. Zieh dir bloß was anderes an. Und das hat er nicht so freundlich gesagt wie ich jetzt. Das war wirklich in harten Ton. Die Kinder standen auch so, mir war das unangenehm. Und ich habe mich umgezogen.
Ich frage mich gerade, was hätte passieren sollen, wenn ihr zusammen unterwegs seid? Also wollte er nicht, dass dich Menschen, Männer anschauen? Oder worum ging's?
Ich habe das Gefühl, ja, er wollte nicht, dass mich jemand anschaut. Und er hätte dann damit gedroht, dass wir gar nicht mehr losgehen. Also hätte ich mich nicht umgezogen, hätte er diese ganze Sache, Flohmarktaktion, abgesagt. Und ich meine, die Kinder stehen da quasi so in der Tür mit dem Griff in der Hand und dann sagt er, nö, wir gehen nicht mehr. Und ich wäre ja quasi der Auslöser gewesen und wollte mir den Schuh nicht anziehen, den Kindern zu sagen, ja, tut mir leid, wir gehen doch nicht los. Also er hat da quasi die Zügel in der Hand gehabt.
Darf ich gerade eine Frage noch stellen, Miri? Weil ich weiß, dass das immer mal wieder auch in Kommentaren dann zum Podcast Thema wird, dass wir das einmal klar und verständlich haben. Also bevor du aus dieser Wohnung ausgezogen bist, hattet ihr zwei getrennte Wohnungen und du hast mit deinem Kind auch dort gewohnt oder hat dein Kind bei dem Vater gewohnt?
Genau, Kind hat beim Vater gewohnt und ihm war es andersrum, bei der Mutter quasi. Mhm. Man hatte die Kinderwochenenden.
Und dann, nachdem ein Tag oder eine Woche, entschuldige, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber du bist ja dann wieder zurückgekommen und ihr seid aber dann in eine gemeinsame Wohnung eingezogen.
Genau, wir haben quasi dieses Haus, in dem wir vorher getrennt gelebt haben, in eins gewandelt.
Ach so, also baulich auch ein Stück weit umgebaut.
So ungefähr kann man sich's vorstellen. Es war halt quasi ein Hauseingang und dann geht Treppe hoch zu einer Wohnung, eine unten. Und wir haben das Ganze einfach zusammengeführt.
Verstehe, okay. Gut, danke schön, dass du das nochmal klargezogen hast. Okay, und in dieser Flohmarktsituation mag das eine Thema gewesen sein, dich vor Blicken zu schützen, beziehungsweise wie nicht damit konfrontiert zu werden, dass du vielleicht angeschaut wirst. Aber es klingt ja auch schon sehr die, ich sag mal, Kontrolle dadurch. Ne? Also einfach Nein wegen Nein, weil ich das jetzt nicht will, musst du dich umziehen, sonst gehen wir nicht los.
Genau, die Kontrolle. Wiederum hatte ich das Gefühl, ich will nicht sagen, ich war die Hübschere in der Beziehung, aber man hatte oft den Eindruck, auch wenn man mich und ihn auf dem Bild gesehen hat, wurde es immer, ja, aber irgendwie passt er nicht zu dir. Du bist so eine süße Maus und er ist so, ja, er wirkte jung und jünger als ich und halt optisch anders. Man sagt ja manchmal, wenn man ein Bild sieht, oh, das passt aber gut. Und bei uns war irgendwie, hat das nie einer gesagt. Und ich hatte oft das Gefühl, er hat mich vorgezeigt. Also da war dann tatsächlich schon, dass man das Gefühl hatte, er ist so ganz stolz, wenn ich dann neben ihm laufe, so guck mal, was ich hab und ihr habt das nicht. Aber diese Rockaktion war dann wohl doch eine Nummer zu hart für ihn, ich weiß es nicht.
Wie lief eure Beziehung denn weiter?
Es waren immer mehr die Situationen, dass wieder mein Kopf angegangen ist und ich immer wieder mich gefragt habe, was stimmt in dieser Beziehung? Ich bin einfach nicht drauf gekommen. Ich hatte auch eine Freundin übers Internet, mit der habe ich immer nur geschrieben. Ich habe sie eigentlich noch nie gesehen, aber man ist halt so über die Jahre befreundet gewesen und auch noch vor der Beziehung. Und mit ihr habe ich immer ganz viel geschrieben, gerade wenn er auch nicht da war, um mich wirklich auszukotzen. Man hat sich Memos geschickt. Und oft hat sie tatsächlich versucht, am Anfang meines Leidens zu sagen, du mach dir nicht immer so einen Kopf, weil ich ja gerade so ein Kopfmensch bin. Also sie hat schon versucht, in mir so eine Art Ruhe reinzubringen und zu sagen, vielleicht siehst du das doch manchmal ein bisschen zu streng. Ja, aber auch ihre Meinung ist nach einer Zeit umgeschwenkt. Ich habe dann heimlich Situationen als Memo aufgenommen und ihr geschickt, damit sie hört, wie er spricht, wie er reagiert. Und da war sie ganz erschrocken und sagt, wow, also das hat sie so auch noch nicht gehört. Sie ist selber in einer langjährigen Beziehung, so hat ihr Partner auch noch nie mit ihr gesprochen. Dass man halt beleidigt, dass man sagt, du bist nicht ganz sauber, du solltest vielleicht in die Klinik gehen und du hast ja niemanden außer mich und dieses Kleinreden und Schlechtreden. Und sie war nachher tatsächlich im Laufe der Beziehung, wenn ich ihre Situation erzählt habe, auf meine Seite gerutscht und gesagt, du, wir gucken uns das mal ein bisschen von der anderen Seite an, ein bisschen vorsichtig. Ich habe ihr dann Situationen erzählt, dass er zum Beispiel auch abends gerne mal so dieses besagte Feierabendbier trinkt. Auch das war sehr oft ein Problem, wo ich mich nicht getriggert gefühlt habe. Ich habe aber schon mal jemanden in meinem Leben verloren durch Alkohol. Und natürlich will man dann nicht sehen, wie sein Partner das jeden Abend trinkt. Und auch das war wieder das Problem. Ich sage, du, muss das denn jeden Abend sein? Und dann wieder umgedreht, wieder sagt er, ich mache, was ich will. Und deswegen bin ich noch lange kein Alkoholiker. Nur weil du sowas erlebt hast, muss ich jetzt nicht auf Alkohol verzichten. Also er ist überhaupt nicht auf meine Gefühle eingegangen und hat das klein gesprochen, dass ja Alkohol in dem Sinne ja überhaupt nicht schlimm ist. Er hat das im Griff. Wenn man am Wochenende dann irgendwie mit Freunden oder so, da hat er das echt übertrieben. Und das Schlimme daran war, wenn er dann zu viel getrunken hat und es Richtung betrunken ging, war er noch unangenehmer als so schon. Also er war dann sehr, ich will nicht sagen unbedingt aggressiv, aber in diese Richtung ging es und schnell auf 0 auf 100, so als ob du was anzündest. Also da war nicht viel mehr Lunte. Wir hatten auch eine Situation, da haben wir dann mit Freunden, waren wir dann im Garten und sein Bier war theoretisch alle. Das waren dann auch ein paar mehr. Ich weiß nicht, ob es ein Sechserträger war. Auf jeden Fall hatte ich dann noch meins, wovon vielleicht die Hälfte nur gefehlt hat und dann sag ich, ja, wollen wir dann jetzt mal langsam aufhören, ne? Hier Feierabend machen, alle gehen nach Hause und so. Wir waren auch alle schon ein bisschen kaputt. Da geht er rein ins Haus und hat mein Bier, sag ich mal, unterm Arm, kommt dann mit uns entgegen und ich stehe da so quasi zwischen Haus und Garten, so ungefähr, ja, wollten wir nicht gehen. Und dann sage ich zu ihm, trinkst du jetzt etwa noch mein Bier auch noch leer? Reicht dir deins denn nicht? Ist doch. Da ist er komplett durchgedreht und sagt zu mir, ich trinke hier, was ich will, dann nimm dein Scheißbier und schmeiß mir das Bier vor die Füße. Es waren Glasflaschen und es hat mich zum Glück nicht verletzt. Ein Freund stand noch daneben, hat die ganze Situation gesehen und dachte, er guckt nicht richtig. Dann ging er weg, mein Ex, und ich stand da immer noch ein bisschen gechockt. Sein Kollege ging ihm hinterher, die beiden haben dann gesprochen. Der Kollege hat versucht, auf ihn einzureden, zu sagen, ey, also kannst du hier nicht das Bier durch die Gegend schmeißen, schon gar nicht auf deine Partnerin. Da habe ich tatsächlich einen Moment gehabt, wo ich Angst hatte. Wo ich dachte, wenn er trinkt, ist er sowieso sehr unangenehm. Und dann aber so, das kannte ich gar nicht. Und ich meine, er hätte mich damit verletzen können. Es landete nun vor meinen Füßen, aber also da habe ich nur gedacht, das kannst du Mama nicht erzählen. Ja, die schleift dich hier am Knie raus, wollte ich gerade sagen, am Fuß, weißt du, lass das Kind, das ist nicht gut. Der Kollege hat aber auch keinen Zugang gefunden, er hat immer versucht zu sagen, du, das war dein Fehler. Er hat versucht zu drehen, ich hätte das ja provoziert und er hat mich ja gar nicht damit abgeworfen. Er hat das ja nur fallen lassen. Schön geredet hat das dann.
Also gab es eine Absicht oder eine erkennbare Absicht, dich damit zu treffen?
Also meiner Meinung nach ja, und auch der Kollege hat es so empfunden, der die Situation mit beobachtet hat. Deswegen hat er ja versucht, auf ihn einzureden, zu sagen, hey, geht so nicht. Aber er, mein Ex, hat natürlich komplett da dicht gemacht und das abblocken lassen, ne? Ja.
So, das heißt, es gab immer mal wieder diese Tonaufnahmen, die du gemacht hast und deiner Freundin geschickt hast, die dann auch den Eindruck hatte, dass da bei euch einiges kommunikativ nicht gut läuft, dass er sich in einer Weise verhält, wie man sich seiner Partnerin gegenüber nicht verhalten sollte. Es gab diese Alkoholthemen, es gab diese immer wieder Heimlichkeiten mit dem Handy. Und dann hast du auch für dich gemerkt, dass es dir in dieser Beziehung nicht gut geht? Oder wie bist du damit umgegangen?
Ich habe immer wieder versucht, irgendwie das Gute zu finden und daran zu denken, weswegen man zusammengekommen ist, und habe mir das irgendwie immer wieder ein bisschen schön geredet und bin dadurch, glaube ich, auch letzten Endes, ich weiß gar nicht, ob es 4 oder 5 Jahre waren insgesamt, immer wieder, ich sag mal, hängen geblieben an der Situation mit ihm. Und wiederum macht das Schönreden auch nichts, wenn du dich selber in der Beziehung immer mehr klein stellst, dass du selber deine Grenzen verlierst und gar nicht mehr so richtig weißt, wer du überhaupt bist und was deine Meinung ist. Weil ich hatte das Gefühl, ich habe mich komplett verloren, also ich mich selber, indem ich zum Beispiel Dinge nicht mehr gesagt habe, die ich sagen wollte, indem ich alles in mich reingefressen habe, alles runtergeschluckt habe, irgendwie akzeptiert habe und eigentlich wusste, dass so eine Beziehung nicht gut ist. Aber ich war so gefühlt, er war wie so eine Droge. Diese Unternehmungen, die wir hatten, oder auch die körperliche Geschichte, die war sehr intensiv und sehr oft, was mich immer wieder so, das war dieses Schöne und dieses Schlechte, was immer so nicht ein Geben und Nehmen war, sondern eher, was mich gehalten hat. Er hat das zum Beispiel auch teilweise so gemacht, wenn wir dann einen Streit hatten, er hat mich dann komplett mit Liebesentzug bestraft. Und das ist gefühlt auch das Schlimmste, was man bei mir machen kann, weil ich ja, ich sag mal, Aufmerksamkeit-Mädchen bin und Liebe gerne möchte und empfangen möchte. Und da hat er tatsächlich dann nach so einem Streit oder Diskussion, sonst hat man nachts immer so, ich sag mal, ich in seinem Arm eingeschlafen, das hat er ignoriert, der hat sich weggedreht, der sagt, ich rede jetzt nicht mehr mit dir, kannst mich mal am Arsch lecken, so ungefähr, und hat mich eiskalt ignoriert, als wäre ich im Blumentopf in der Ecke.
Was hat das mit dir gemacht?
Das war, glaube ich, das Schlimmste, was er machen konnte, weil man schläft jeden Abend so ein, alles ist gut, guten Nachtküsschen, ne, wie das so üblich ist, und auf einmal einfach nichts. Und dieser Eisblock, der dann da so aus ihm rauskam, der hat mich richtig erschrocken, weil ich könnte das nicht. Ich habe immer zu ihm gesagt, lass uns bitte nicht im Streit schlafen gehen. Es ist mir wichtig, dass man das vorher klärt, weil ich kann sonst auch nicht gut schlafen. Ich komme dann einfach nicht zur Ruhe. Aber genau das hat er wieder genutzt, was ich vorhin schon mal sagte, dass er meine Triggerpunkte und meine Dinge, die mir wehtun und mich verletzen könnten, gegen mich verwendet hat. Und das hat er dann in dem Sinne auch, indem er mich einfach, Sache, ignoriert hat, komplett. Das hat er auch fast einen Tag durchgezogen, also noch am nächsten Morgen, die ersten Stunden, ich sage mal, bis in den Nachmittag rein. Und das am Wochenende, wo man dann ja eigentlich andere Dinge machen könnte, hat auch, wenn er richtig sauer mit mir war oder auch mit seinem Sohn mal, hat auch dann einfach Kinderwochenenden abgesagt. Also die Kinder stehen da wieder mit Türklinke in der Hand und er sagt, nö, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann stehen wir da alle und gucken doof.
Was hast du dann gemacht? Wie bist du damit umgegangen, Miri?
Also erstmal tat mir, ich sag mal, das Kind von ihm auch leid, weil ich hatte das Gefühl, er übt das da ähnlich aus. Dieses, er hat die Macht, er entscheidet, und wenn man ihn nicht gut behandelt, sondern ihn kritisiert oder auch das Kind macht ja mal Ärger, dann sagt er, ist nicht. Also er ist der Chef, er hat die Hosen an, und ich sag ja, mir tat das Kind leid, ich mir selber irgendwie. Und dann habe ich angefangen, Pläne zu schmieden. Und ich habe dann tatsächlich für mich selber entschieden, du musst hier raus und du musst das diesmal auch durchziehen. Du musst das irgendwie schaffen. Koste es, was es wolle. Sein Kind ist mittlerweile mit dazugezogen in das gemeinsame Haus während der Beziehung, weil durch die Mutterumstände, wie auch immer. Und auch da habe ich sehr viel nachher das Verhalten, was er mir gegenüber hatte, auch beim Kind beobachten können tatsächlich, da man jetzt ja quasi zu dritt gelebt hat. Auch da habe ich gedacht, ich will nicht sagen, wegen dem Kind habe ich es noch ein bisschen aufgeschoben, aber das Gefühl kam schon in mir hoch, dass ich sage, den Kleinen so in seinen Fängen allein lassen. Ich meine, es ist nicht mein Kind, aber das war schon ein bisschen, hat sich dann wieder ein bisschen hinausgezögert. Aber der Plan stand in meinem Kopf. Und das habe ich dann auch so durchgezogen. Ich habe dann meiner Freundin, die, wie gesagt, im Internet nur war, davon erzählt. Und sie hat gesagt, du weißt du was, wir machen das und ich helfe dir. Ich war ganz erschreckt und sagte, hilfst du mir? Sie sagt, ja. Ich weiß nicht, sie wohnt 800 Kilometer weit weg. Wahnsinn eigentlich. Und sie sagt, wenn du ausziehst, ich komme und helfe dir. Wir machen das. Ich dann heimlich, still und leise an meinem Handy nach Wohnungen geguckt, wo ich auch wirklich dann bleibe. Nicht so eine Bruchbude, wie ich da dann schon mal hatte. Und habe dann tatsächlich was Schönes gefunden, was mir zugesagt hat, auch in der Nähe meiner eigenen Familie. Weil auch da war der Kontakt sehr schlecht geworden zum Ende der Beziehung. Ich hatte eigentlich nur noch ihn, weder Freunde noch Familie so, weil auch Familie nicht mehr mit ihm klarkam und sagte, du komm doch lieber alleine zum Kaffee trinken als mit ihm, weil er so eine unangenehme Art hatte, auch gerne im Raushängelicht. Er wäre ja in dem Sinne, er ist ja toll, er weiß alles, er weiß, wie alles funktioniert, er schafft alles, er ist der Beste auf der Arbeit und sich immer in den Vordergrund gedrückt. Der Plan stand. Diese Situation kam trotzdem noch auf. Ich hatte zum Beispiel Geburtstag, Freunde waren eingeladen und es ging ja eigentlich um mich. Wir wollten in meinen Geburtstag hineinfeiern und er redet die ganze Zeit von sich. Meine Bekannte, die mit am Tisch saß, die hat sich schon die Hände an den Kopf gehalten, so ungefähr, kann der auch mal die Klappe halten. Er hat mir, ich will nicht sagen die Show genommen, aber er hat es mir einfach komplett weggenommen. Ich war so enttäuscht an diesem Geburtstag. Ich habe gedacht, was stimmt denn mit ihm nicht? Wie kann man denn seiner Freundin den Geburtstag so schlecht reden? Der hat von alles erzählt. Alles, was so in der Welt gerade passiert, in Nachrichten, von der Arbeit ist. Es hat einfach kein Ende genommen. Und der Geburtstag war auch schrecklich am Ende. Ich bekam dann auch nur so ein Happy Birthday und das war's. Und ich stehe da, ich denke, ist das sein Ernst? Das ist so, ja, hier hast du Geburtstag, Kussi, fertig. So, ich erzähle weiter. Gesagt, getan. Er war arbeiten. Der Plan stand. Meine Freundin war auf dem Weg. Ich habe es extra so gemacht, dass er dachte, ich gehe auch arbeiten, weil ich habe ihm nichts diesmal davon gesagt. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich mich trenne. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich ausziehe. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich eine eigene Wohnung habe und schon gar nicht, wo die ist. Meine Freundin kam. Er ist früh zur Arbeit. Ich habe so getan wie immer. Also da muss ich schon sagen, ich war über meine schauspielerischen Fähigkeiten in dem Moment sehr überrascht, dass ich einfach so getan habe, als wäre jeder Tag. Er war weg. Sie kam. Noch ein Bekannter kam und half. Und dann haben wir, ich will nicht sagen, das Haus leergeräumt, aber alles, was irgendwie von mir war, meins war, ich mitgebracht habe, raus. Das Haus war ein bisschen leer geworden, gerade was so das Wohnzimmer betroffen hat. Ich habe gedacht, komm, ist egal. Du gehst jetzt. Ich habe ihm dann eine Nachricht geschrieben, nachdem ich alles im Auto hatte und alles in der anderen Wohnung. Es war auch ganz knapp, bevor er wieder Feierabend gehabt hat. Habe ihm eine Nachricht geschrieben, er soll bitte ohne sein Kind nach Hause kommen, das wäre vielleicht besser. Daraufhin habe ich ihn blockiert und er hat von mir quasi nichts mehr hören oder lesen können. Überall, alles was ging, habe ich irgendwie weggeblockt und wollte halt einfach nur das Kind schützen, weil er theoretisch nach Feierabend sein Kind abholt, nach Hause kommt und das Kind, ich meine, wie muss man sich das vorstellen? Er kommt nach Hause, die Wohnung ist leer, das Haus ist leer und das wollte ich dem Kind nicht antun. Und so war es dann auch. Ich war nicht dabei, wie er nach Hause kam, aber er muss da gestanden haben und gedacht, er guckt nicht richtig. Ich war weg. Und ich habe mich ein bisschen erleichtert gefühlt. Ich habe gedacht, doch, du hast es geschafft. Du bist endlich da raus. Und du hast jetzt hier deins und das kann dir keiner mehr wegnehmen. Und egal, was kommt, habe ich gesagt, ich kündige nicht. Ich bleibe hier zu Hause, in meinem Zuhause, wo ich mich wohlfühlen kann, wo ich endlich irgendwie runterkommen kann und meine Gedanken irgendwie mal Ruhe geben.
Miri, wenn du da vielleicht noch mal kurz abbiegen könntest, warum war das so wichtig für dich, das heimlich zu machen, dass er das nicht mitbekommt, dass du gehst?
Ja, es ist eine gute Frage. Es war tatsächlich meine Intention dahinter, damit er mich nicht wieder, wie so oft davor, wieder abholt und wieder sagt, oh komm, wir kriegen das hin, mich wieder quasi überredet zum Bleiben. Und deswegen habe ich gesagt, ich mach's heimlich, weil dann kann mir das nicht passieren, weil ich hatte die Angst in mir selber, dass er mich wieder fangen könnte und ich wieder sage, okay, ich bleib. Ja. Leider hat mein Plan nicht so funktioniert wie gedacht. Ich bin in der Wohnung geblieben. Das muss ich sagen, hat geklappt. Aber er hat das nicht einfach so hingenommen. Er wusste ja nun mal, wo ich arbeite. Er wusste auch ungefähr, wo meine Familie wohnt. Und er kennt auch mein Auto. Und es ist nicht groß, wo wir hier wohnen. Es war schwierig, sich da zu verstecken. Es waren dann Aktionen wie, ich komme aus meiner Arbeit, habe Feierabend und er steht da mit Rosen in der Hand. Ich war ganz erschrocken. Ich denke, oh Gott. Natürlich war in mir das Bedürfnis, sich zu unterhalten und vielleicht Dinge noch auszusprechen, weil ich war ja einfach weg von jetzt auf gleich. Und er hat mich wieder versucht einzufangen. Kniet da nieder, sagt bitte, tut mir leid, komm zurück, lass das jetzt nicht kaputt sein. Ich habe mich dann darauf mit ihm geeinigt, dass ich tatsächlich in meiner Wohnung bleibe, ihm zuhöre, die Chance hat, mir zu schreiben, also nicht mehr blockiert ist. Und hab die Rosen mitgenommen und er ist aber da stehen geblieben. Er wusste nachher auch, wo ich wohne. Ich weiß nicht, ich hatte manchmal das Gefühl, er hat mich verfolgt, aber ich will es nicht direkt vorwerfen, aber so vom Empfinden her kam das manchmal schon hoch, das Gefühl. Und ich hatte das Gefühl, ich spüre wieder das Band, was zwischen uns ist, dass er mich wieder irgendwie zurückcatchert.
Hast du ihm gesagt, dass er dich in Ruhe lassen soll, dass er das sein lassen soll, oder?
Tatsächlich war ich dazu gar nicht stark genug, ihm das so ins Gesicht zu sagen. Ich habe es manchmal versucht, beim Schreiben zu sagen, dass ich das nicht kann, seine Art und Weise.
Also du hast die Blockierung aufgehoben?
Ja. Weil er Rosen in der Hand hatte. Entschuldigung.
Nimm uns da doch gerne mal mit, Miri, so in die Gedankenwelt. Was passiert da in dir? Oder was ist in dem Moment in dir passiert? Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele das genau nachfühlen können.
Ja, in dem Moment war so, gerade mit die Rosen, es war ja irgendwie eine nette Idee, auch zu sagen von ihm, ne, er stellt sich da hin. Und ich hatte immer wieder, er hat immer wieder die Gedanken in mir, ich sag mal, wieder aufgeholt oder entflammt, dass er sich ändert, dass er das hinbekommt, dass er es wirklich ernst meint. Also er hat echt mich irgendwie überzeugt. Und durch das Aufheben der Blockierung hatte man dann diesen Kontakt. Wie war Handy? Und ich habe mich so ein bisschen zurückgebeamt gefühlt wie am Anfang der Beziehung, aber da war es anders. Er hat dann hat er natürlich nicht gesagt, du nervst oder so. Nee. Ah, du schreibst ja endlich und oh, ich freue mich ja so. Und alle stehen und liegen lassen für mich, ja? Dann kam sogar die Idee von ihm, Paartherapie zu machen. Alles klar. Muss man natürlich selber zahlen in dem Fall bei uns. Haben wir gemacht, sind wir hingegangen. Ich sag mal so, ich war die, die viel erzählt hat. Ich war die, die viel hatte, um sich zu beschweren. Und er war in diesem ganzen Gespräch immer so eher der Part, ich versuche ja, ich mach ja, ich gebe mir Mühe. Manchmal geht das nicht so schnell. Also wieder so ein bisschen schön geredet. Ich habe dann mich einmal mit dieser besagten Paartherapeutin alleine getroffen oder beziehungsweise nicht getroffen. Es war ein E-Mail-Verkehr zwischen ihr und mir, weil ich anfing, in meiner eigenen Wohnung über gewisse Muster in Beziehungen zu lesen und zu recherchieren. Und das hat sich doch sehr mit ihm wiedergespiegelt, wo ich denke, ja, das passt. Es ist schon toxisch und nicht gesund irgendwie alles. Und in der Mail hat sie mir das so leicht, nicht direkt, aber leicht umfänglich, also so umschrieben, hat sie es mir schon bestätigt, dass sie so ein Gefühl hat und dass die Beziehung funktionieren könnte, aber beide wirklich an sich arbeiten müssten. Vor allem er und sie das eher, ich sage, sie hat es nicht so direkt geschrieben, wie ich es vielleicht sage, aber eher davon abgeraten, mir da Hoffnungen zu machen. Ende vom Lied ist, Ich habe mich wieder mit ihm auf eine Beziehung eingelassen, aber bin in meiner Wohnung geblieben. Ich habe zu ihm gesagt, ändert sich nichts, ziehe ich nicht wieder mit dir zusammen. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Also ein bisschen schlau war ich zwischendurch noch, aber ich bin wieder mit ihm zusammen gewesen. Jeder sein Zuhause. Ich war gefühlt wieder mit meinen halben Sachen da bei ihm und war nie zu Hause. Hab quasi so halb da gewohnt.
Und die Paartherapie, lief die weiter?
Ich glaube, das waren noch zweimal. Und es hat gefühlt schon bei ihm was bewirkt. Man hat dann so ein Plakat gemalt. Ziele, Wünsche, Träume, Hoffnung, so in die Richtung. Und das hat er tatsächlich auch manchmal wieder ausgerollt und mit mir angeguckt und meinte, ja, wir schaffen das und kriegen wir schon irgendwie alles hin. Ich würde sagen, er hat sich bemüht. Er hat versucht, das, was er dort gelernt hat, umzusetzen. Das einzige Problem war nach wie vor mein Bauchgefühl. Ich habe das Gefühl gehabt, im Handy läuft was, was ich nicht wissen darf. Und das hat meinen Kopf wahnsinnig gemacht. Ich habe schlecht geschlafen. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich hatte irgendwie von ihm diese Bestätigung, wir schaffen das. Und im anderen Moment hatte ich das Gefühl, ich meine, ich war ausgezogen. Er war auch viel alleine, hatte Zeit, andere Optionen vielleicht sich zu bescheren. Ich weiß es nicht. Und um zum krönenden Abschluss der Beziehung zu kommen, es war wieder der Fall, dass er stundenlang im Bad war. Und ich habe gedacht, so, jetzt reicht's mir. Ich bin da hingeschlichen und ich kam mir wirklich doof vor, ja? Das muss man so sagen. Er hat durchs Schlüsselloch geguckt und er sitzt da und tickert an seinem Handy. Und ich habe genau das quasi gesehen, was ich in meinem Bauch hatte. Ich habe diese Badezimmertür aufgerissen. Er hat einen halben Herzinfarkt gekriegt, wo ich da reingestürmt kam wie eine Furie und habe gesagt, was zur Hölle machst du da? Alles, was er da gemacht hat, hat er weggeschoben, weggedrückt in den Hintergrund. Er mache ja nichts, guckt nur im Internet rum. Und da war für mich der Punkt, jetzt, du hast es jetzt mit eigenen Augen gesehen, jetzt ist hier Feierabend, jetzt ist hier Schluss. Ich habe noch im nächsten Atemzug vom Bad weggehend meine Sache eingesammelt, die ich dann so mit der Zeit wieder hingeschleppt habe. Zum Glück war es nur ein Auto voll. Ich habe ein kleines Auto. Er mir hinterher und sagt, hey, du verstehst das völlig falsch. Und das war nur so ein Schreiben, das ist alles so anonym. Ich weiß gar nicht, mit wem ich das schreibe. Ich sage, also hast du geschattet, ja? Ja, aber nur so, ich sage, was nur so? Übers Wetter? Ja, genau. Also da war ich das erste Mal, wo ich gesagt habe, ich hau hier jetzt alles raus, ist mir egal, was er sagt und was er nicht sagt. Ich sag, ich glaub dir überhaupt gar nichts. Ich sag, du bist stundenlang im Bad und meckerst mich an, wieso ich frage, ob du irgendwie reingefallen bist oder so. Ich sage, und jetzt schreibst du angeblich übers Wetter mit irgendwelchen anonymen Leuten, natürlich. Ich sage, erzähl das irgendwem, aber nicht mehr. Ich sage, mir reicht's. Ich sage, lass mich in Ruhe, komm nicht zu mir, ich blockiere dich, es bleibt auch so. Und ich will mit dir einfach nichts mehr zu tun haben, weil mein Vertrauen ist missbraucht und ich habe dir immer erzählt, Vertrauen, Lügen, also Vertrauen missbrauchen, Lügen sind Dinge, die ich absolut hasse und wenn du das irgendwie zerstörst, dann ist bei mir Schluss. Und ich bin auch weggefahren, ich bin gegangen. Sein Kollege, der in der Nähe wohnt, der hat mich noch gesehen im Auto, ich angehalten, die Story kurz erzählt, er sagt, das ist ja, er hatte auch schon ein bisschen das Verhältnis mit ihm gebrochen durch seine Art und Weise und ich bin nach Hause gefahren und wir waren endgültig getrennt. Das Problem war nur, dass er wieder vor meiner Tür stand. Und das war der Punkt, an dem ich meine letzte Phase hatte, wo ich von meinem Kopf, ich konnte nicht schlafen, ich wusste nicht, was ich machen soll, ich wusste nicht mehr, was richtig ist, ich wusste nicht, was falsch ist. Ich war so verloren, ich konnte mit niemandem darüber reden, weil alle haben vorher schon zu mir gesagt, ey, lass das, du bist doch nicht... Lass es einfach, das ist nicht gut. Ja, und dann waren Momente in mir, wo ich gesagt habe, ich sehe keinen Sinn mehr. Es macht alles keinen Sinn mehr. Ich habe niemanden mehr, ich bin alleine, alles ist kaputt. Ich will so hier nicht mehr irgendwie stattfinden. Und habe dann aber gesagt, diese Gedanken sind nicht gut. Da musst du auf jeden Fall dir Hilfe suchen. Bin auch zu unserem Krankenhaus hingefahren in die Ambulanz, habe das so geschildert. Ich sag, mir geht's gar nicht gut. Könnt ihr mir irgendwie helfen, bevor irgendwas Schlechtes, Schlimmes passiert, was niemand möchte? Und die haben das auch ernst genommen, haben mir dann quasi ein Angebot gemacht. In einer Woche könnten sie mich in ihrer psychiatrischen Klinik aufnehmen und mir helfen. Aber erst in einer Woche. wenn ich das schaffe und sage, in Ordnung, ist das so? Und sie sagen, aber wenn nicht, dann nehmen wir sie jetzt auf, aber dann kommen sie in die Abteilung, wo sie fixiert sind, sehr eingeschlossen sind, also quasi in die geschlossene Abteilung. Und da habe ich gesagt, ich schaffe das schon. Mein Ex hat das natürlich mitbekommen, dass es mir nicht so gut ging. Und er war dann ausgerechnet derjenige, der mich diese Woche über, ich will nicht sagen beschützt hat, aber auf mich aufgepasst hat. Er hat quasi gesagt, komm mit bei meiner Arbeit. Er war so im Außendienst tätig. Er sagt, kannst mitfahren da im Auto. Und dann sitzt du neben mir und dann wissen wir aber, da passiert dir dann nichts und du tust ja nichts an oder so. Und ich habe nur gedacht, ausgerechnet er, und saß da neben ihm im Auto und denk, das kann alles nicht sein. Aber ich bin dann auch so wie verabredet in meine Therapie gegangen, hab gefühlt mein ganzes Leben erzählt, und die haben tatsächlich auch mich so behandelt, dass sie gesagt haben, ich habe meine Grenzen verloren, ich habe verloren, wer ich überhaupt bin, was ich war, wo ich hin will, und das Ganze hat mir letzten Endes die Therapie wirklich die Augen geöffnet und mir gezeigt, dass man gewisse Dinge nicht mit sich machen lassen sollte und da auf jeden Fall an seine Grenzen glauben sollte und auch die festhalten soll. Und egal, wie sehr man dann das Gefühl hat, derjenige liebt mich, das ist dann keine gesunde Liebe. Auf jeden Fall. Und das war toll. Die Leute da auch, die mit mir dort waren, waren total positiv zu mir. Und immer wenn sie mich gesehen haben, sie gesagt, ach, du bist so ein strahlender Mensch und so lieb und nett. Und sie haben gesehen, dass ich wieder ich selbst geworden bin und wieder zu mir gefunden habe.
Das freut mich sehr zu hören, liebe Miri. Das klingt schön. Was ich mich gerade frage, wie hat er das mitbekommen, dass es dir so schlecht ging nach dieser Trennung? Also es gab da weiterhin irgendwie Kontakt zwischen euch beiden?
Ich hatte ihn ja soweit blockiert, aber er hat sowas wie Status gesehen. Und so gewisse Sprüche, die man so postet, da kann man das herauslesen, dass denjenigen nicht gut geht. Und er stand ja noch teilweise wieder vor der Tür bei mir. Und ich mache dann da auf wie Häufchen Elend, und dadurch hat er das mitbekommen. Und auch bei ihm ging in dem Moment so ein bisschen die Alarmsignale an, dass er sagt, sie jetzt alleine lassen. Ich weiß nicht, ob er sich vielleicht Schuldgefühle in ihn irgendwie, dass er sagt, ich passe lieber auf dich auf, bis du in die Therapie gehst. Ja, aber hat er gemacht. Aber natürlich hat er auch versucht, mich wieder so ein bisschen zu bezirzeln. Aber ich hab's geschafft.
Was hat es dafür gebraucht? Also neben der Therapie, wie ist das passiert, dass er dann tatsächlich auch verstanden hat, dass es endgültig ist? Was musste in dir passieren, dass klar war, es ist diesmal wirklich ernst und vorbei?
Also in mir musste dieses passieren, was ich quasi, wo ich die Tür aufgerissen habe, dass ich es wirklich gesehen habe, was ich die ganze Zeit im Bauch hatte. Dass er mir auf eine Art und Weise fremd geht, die irgendwie übers Telefon stattfindet. Und für mich selber wusste ich immer, irgendwie betrogen, fremdgehen, irgendwas in die Richtung, dann ist bei mir Schluss. Also das hat auf jeden Fall bei mir den Klick gemacht. Und um ihn loszuwerden, musste ich ein bisschen den Trick 17 anwenden, weil auch da hat er versucht, während der Therapie, na, geht's dir besser? Und wenn du wieder raus bist, können wir von vorne anfangen. Da musste ich Trick 17 anwenden und habe dann sowas behauptet wie, ich lerne jemanden kennen. Das stimmte aber gar nicht. Ich war selber mit mir beschäftigt, ich hatte gar keinen Kopf dafür. Aber ich wusste, dann lässt er mich in Ruhe, und das hat auch funktioniert. Da war er dann quasi, wie kannst du nur so? Aber ich war ihn los.
Gab es in dir nochmal Gedanken im Nachhinein, ob das alles so richtig war? Also, oder war deine Entscheidung in dem Moment ganz klar und sicher getroffen?
Also ich sag mal, während der Therapie war ich schon mit mir selber sehr am Schwanken. Das war auch manchmal echt harte Zeiten, wo ich dann immer dachte, was machst du hier überhaupt? Ist das alles so? Hast du alles richtig gemacht? Aber mit der Zeit haben sie mich gestärkt, und ich habe zu mir selber gefunden und habe gesagt, ja, das ist richtig. Und die eigentliche Erkenntnis hatte ich während der Therapie und danach, weil ich habe mich mit dem Thema der toxischen Beziehung auseinandergesetzt. Ich habe darüber gelesen, ich habe davon gehört, ich habe auch unter anderem Podcasts gehört und habe immer mehr gedacht, wow, also ich habe gefühlt genau sowas durchlebt und es ist Wahnsinn, wie viele doch auch in sowas gefangen sind und sich genauso gefühlt haben wie ich. Also ich dachte in dem Moment, oh, jetzt so irgendwie mich mit Gleichgesinnten zu unterhalten, das wäre jetzt toll gewesen, weil dann hast du nicht diese Selbstzweifel an dir und denkst, stimmt mit mir irgendwas nicht? Oder, weil die waren ja ständig da und mit mir war aber eigentlich alles gut. Und das hat mir so richtig die Augen geöffnet und tatsächlich meine Beziehung, die ich dann jetzt aktuell und dann danach hatte, das war ein Unterschied. Also ich kann es heute noch manchmal nicht glauben, aber es ist eine gesunde, natürliche Beziehung. Ich war natürlich vorbelastet und habe ihm versucht, meinen neuen Partner das ein bisschen versucht zu erklären, weil es oft Punkte waren, wo ich dann sag, was machst du da am Handy? Habe ich gedacht, nicht gut. Aber er hat total entspannt reagiert. Er sagt, hier, guck, da alles gut. Er hat gesagt, guck in mein Handy. Er hat es mir hingelegt. Er sagt, bitte, mach, was du willst. Er sagt, alles gut. Er sagt, ich liebe dich. Ich habe nichts zu verheimlichen. Es ist alles offen und durchsichtig bei uns. Mach dir keine Gedanken. Klar, ich habe meine schlechten Erfahrungen, aber dieses Geben und Nehmen ist ganz anders. Oder auch, wenn ich ein Problem habe und das anspreche, er redet mit mir total ruhig, hört mir zu, er geht darauf ein und sagt, ja, dann machen wir das jetzt so und so, was hältst du davon? Oder er geht Kompromisse ein. Also das ist so die ganz andere Seite. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Wahnsinn.
Wie schön, dass du das jetzt für dich gefunden hast, so jemanden, der dir so ein guter Partner ist. Freut mich
ja,
sehr zu hören.
Total, dankeschön.
Das war Miris Geschichte. Fast 5 Jahre, in denen sie sich nach eigenen Worten komplett verloren hat. Und ein Weg zurück zu sich, der mehrere Anläufe brauchte. Ich möchte mit euch auf einige Stellen schauen, damit auch diejenigen, die so etwas nie erlebt haben, verstehen können, warum Gehen so schwer sein kann. Alles beginnt mit einem Wiedersehen nach vielen Jahren und diesem einen Moment, in dem es Klick macht. Miri sagt von sich selbst, sie sei ein Aufmerksamkeitsmädchen. Sie möchte Liebe empfangen und in früheren Beziehungen kam sie damit oft zu kurz. Er gibt ihr am Anfang alles davon. Er ist derjenige, der ihr all das gibt und verspricht, was ihr fehlt. Diesen Satz sagt er auch immer wieder und irgendwann glaubt sie ihn. So entsteht früh eine Abhängigkeit, die Miri damals gar nicht bemerkt. Und wer sich endlich so gesehen fühlt, dem fällt es schwer, die kleinen Warnzeichen ernst zu nehmen, die trotz allem da sind. Und sie kommen früh. Schon im ersten Jahr möchte Miri abends gerne mit ihm schreiben. Einfach im Kontakt bleiben, so wie man das macht, wenn man verliebt ist. Seine Antwort ist kühl. Er könne ja nicht den ganzen Abend mit ihr schreiben, sie solle sich mal keinen Kopf machen. Über ihre Verletzung wird kein Wort verloren. Dieser Moment wirkt vielleicht klein, winzig. Und doch legt er die Regel fest, nach der diese Beziehung ab jetzt läuft. Wenn Miri ein Bedürfnis äußert, wird sie selbst zum Problem erklärt. Wir nennen das Schuldumkehr. Also ein weggedrehtes Handy, stundenlange Badezimmerbesuche oder das Feierabendbier. Jedes Gespräch endet damit, dass Miri angeblich eifersüchtig sei, übertreibt und sich mal Hilfe suchen sollte. Irgendwann traut sie sich gar nichts mehr zu sagen und frisst alles in sich hinein. Das sind ihre eigenen Worte. Für das, was da über die Jahre passiert, gibt es in der Forschung einen Begriff, Coercive Control. Im Deutschen wird der meist mit Zwangskontrolle übersetzt. Nicht ganz so passend, aber dennoch. Geprägt hat diesen Begriff der amerikanische Soziologe Evan Stark. Gemeint ist mit Coercive Control ein Muster aus vielen kleinen Übergriffen in ganz verschiedenen Lebensbereichen, von denen jeder einzelne harmlos wirkt. Stellt euch ein Netz vor, das sich Faden für Faden enger zieht. Einen einzelnen Faden könnte Miri jederzeit zerreißen. Alle Fäden zusammen hingegen halten sie fest. Und weil jeder Faden so dünn ist, glaubt ihr kaum jemand, dass sie sich gefangen fühlt, am wenigsten Miri selbst. Schaut mit mir gemeinsam auf diese Fäden. Der erste ist die Szene auf dem Flohmarkt. Miri hat sich für den Familienausflug einen kurzen Rock angezogen, mit Hose darunter. Und er hatte den Rock beim Bestellen sogar abgesegnet. Trotzdem fährt er sie an, sie solle sich umziehen, sonst falle der Ausflug aus. Die Kinder stehen daneben, die Hand schon an der Türklinke. Miri zieht sich um, weil sie den Tag und den Ausflug retten will. Eifersucht wäre die harmloseste Lesart. Die Frage dahinter lautet, wer darüber bestimmt, wie Miri gesehen wird. Denn derselbe Mann präsentiert sie ja gern stolz an seiner Seite und legt im selben Moment fest, wann und wie sie gesehen werden darf. Beide Male geht es um dasselbe. Er verfügt über sie. Der zweite Faden ist das Schweigen nach Konflikten. Manche von euch kennen dafür hier aus dem Podcast auch schon den Begriff Silent Treatment. Stellt euch das vor, jeden Abend schläft Miri in seinem Arm ein. Ein Gute-Nacht-Küsschen, so wie immer. Nach einem Streit hingegen, da dreht er sich weg und behandelt sie, in ihren Worten, wie einen Blumentopf in der Ecke. Die Hirnforschung weiß inzwischen, dass unser Gehirn sozialen Anschluss in denselben Regionen verarbeitet wie körperlichen Schmerz. Dieses Schweigen tut also im Wortsinn weh. Und weil auf die Kälte immer wieder Phasen intensiver Nähe folgen, lernt Miris Körper etwas Fatales. Die Erleichterung kommt von demselben Menschen, der den Schmerz verursacht. Wir sehen also hier ein beginnendes Traumabonding. Miris eigenes Bild trifft es besser als jener Fachbegriff. Er war wie eine Droge. Der dritte Faden ist Miris eigene Geschichte. Miri hat ihm von ihrer Familie erzählt, von den Stellen, an denen ihre Kindheit in der Erzählung heute noch wehtut. Er merkt sich diese Stellen und drückt in Streits gezielt darauf. Das ist deshalb so perfide, weil es das Vertrauen selbst vergiftet. Verletzlichkeit zu teilen ist das, was Nähe ausmacht. Und wenn ausgerechnet das später als Waffe zurückkommt, ja, dann lernt man, öffne dich lieber nie wieder. Und diese Lektionen nehmen viele Betroffene mit in spätere Beziehungen. An einer Stelle möchte ich besonders deutlich werden, weil sie im Interview fast nebenbei vorkommt. Der Abend im Garten, an dem er durchdreht, wie Miri sagt, und ihr die Glasflasche vor die Füße wirft. Hinterher redet er es schön, er habe sie ja nur fallen lassen, Miri habe ihn provoziert. Und ich sage das ganz klar, das war Gewalt. Eine Glasflasche nach einem Menschen zu werfen, ist Gewalt, ganz gleich, ob die Flasche trifft. Und auch Sätze wie, du bist nicht ganz sauber, sind Gewalt, nämlich psychische Gewalt. Miri hatte in diesem Moment Angst und diese Angst war berechtigt. Am Ende hatte sie nur noch ihn. Unser Gefühl dafür, was in einer Beziehung normal ist, entsteht im Gespräch mit anderen. Fällt dieses Gespräch weg, bleibt nur die eigene Wahrnehmung übrig. Und die hat er über Jahre hinweg verschoben, Stück für Stück. Umso mehr berührt mich, was Miri sich bewahrt hat. Die Freundin aus dem Internet, der sie heimlich Sprachmemos von seinen Ausbrüchen schickte. Als die Freundin erschrocken sagte, so habe ihr eigener Partner noch nie mit ihr gesprochen, hatte Miri zum ersten Mal einen Beleg von außen in der Hand. Und dann sind da seine Rückholversuche. Miris erste Trennung war ehrlich und offen. Sie sprach sie aus, zog aus, blockierte ihn. Einen Tag später stand sein großer Liebesaufruf öffentlich im Netz. Und fremde Menschen aus ihrer Stadt schickten ihr Nachrichten. Miri hat das gerührt. Das ist ja süß, er kämpft um mich und ich verstehe dieses Gefühl so gut. Doch eine Entschuldigung, die wirklich von Herzen kommt, braucht keine Zuschauer. Sie richtet sich an einen einzigen Menschen, an den, der verletzt wurde. Sobald sie öffentlich wird, bekommt sie ein Publikum, das mitliest, kommentiert und Herzchen verteilt. Dieses Publikum macht Druck auf Miri. Denn wer so viel öffentlich erklärter Liebe widersteht, ja, der gilt doch schnell als hartherzig oder kalt. Und ihm bringt die große Geste Bewunderung ein, egal wie Miri sich entscheidet. Wenn ihr so etwas selbst erlebt, stellt euch eine einzige Frage. Wäre diese Wiedergutmachung dieselbe, wenn niemand zusehen würde? Beim zweiten Mal machte Miri es deshalb anders. Sie plante ihren Auszug und während er arbeitete, räumte sie mit ihrer Freundin alles aus dem Haus, was ihr gehörte. Denn Miri wusste aus Erfahrung, dass jede Ankündigung ihm die Tür öffnete, sie wieder zu überreden. Und mit der Heimlichkeit hat sie sich vor ihrer eigenen weichen Stelle geschützt. Und diesen Weg empfehle ich in meiner Arbeit ganz, ganz oft, wenn frühere Trennungsversuche jedes Mal in Überredung enden. Doch auch diesmal fand er sie. Rosen vor ihrer Arbeit, ein Kniefall, bitte, bitte, gib uns noch eine Chance. Es folgte eine Paartherapie, aus der ein Plakat hervorging. Ziele, Wünsche, Träume. Er rollte es immer mal wieder aus und sagte, wir schaffen das. Das ist Future Faking. Das Ausmalen einer gemeinsamen Zukunft, die immer wieder versprochen, aber nie eingelöst wird. Dieses Plakat funktionierte wie der Glücksspielautomat. Unser Gehirn hängt viel stärker an Belohnungen, die unvorhersehbar kommen, als an verlässlichen. Am Automaten hält uns die Möglichkeit, dass es beim nächsten Mal klappt. Bei Miri die Möglichkeit, dass es beim nächsten Mal wieder schön wird. Immer ein Versprechen, aber nie die Einlösung davon. Den endgültigen Bruch der Beziehung brachte dann der Blick durchs Schlüsselloch. Miri sah dort mit eigenen Augen, was ihr Bauch, ihr Unterbewusstsein seit Jahren wusste. Ihr Bauchgefühl hatte die ganze Zeit über Recht. Jahrelang wurde ihr eingeredet, sie sei paranoid, dabei funktionierte ihre Wahrnehmung tadellos. Dieses Umdrehen richtiger Beobachtungen in ein angebliches Problem ihrer Psyche kennt ihr aus früheren Folgen, wir haben da oft drüber gesprochen, unter dem Begriff Gaslighting. Nach der Trennung kam Miri dann an einen Punkt, an dem sie keinen Sinn mehr sah. Und dann tat sie etwas, wofür ich sie sehr bewundere. Sie fuhr aus eigenem Antrieb in die Ambulanz und holte sich professionelle Unterstützung, bevor etwas Schlimmeres passieren konnte. Ausgerechnet, ihr Ex positionierte sich als derjenige, der auf sie aufpasst und besetzte damit wieder die Rolle des Menschen, ohne den sie angeblich nicht kann. Ausgerechnet in der Phase, in der sie eigentlich Abstand brauchte. Falls ihr selbst solche dunklen Gedanken kennt, macht es bitte wie Miri und holt euch Unterstützung. In einer Ambulanz, bei eurer Hausärztin oder rund um die Uhr und anonym bei der Telefonseelsorge. In der Klinik fand Miri dann ihre Grenzen wieder. Danach las sie sich in toxische Beziehungen ein, hörte Podcasts und erkannte sich in den Geschichten anderer wieder. Miri hat sich also selbst immer mehr Wissen angeeignet. Solange sich alles nur wie ein diffuses Unwohlsein anfühlt, gewinnen oft die Selbstzweifel. Sobald Miri aber das Muster in Worte fassen und bei anderen wiedererkennen konnte, wusste sie, ich bilde mir das alles nicht ein. Mit mir war eigentlich die ganze Zeit über alles gut. Und das sagt sie eben auch selbst über diese Erkenntnis. Und dieser Satz ist vielleicht der schönste der ganzen Folge. Eine letzte Beobachtung verrät mir mehr über ihn als über Miri. Ihre klare, ehrliche Trennung hatte nie gereicht, um ihn zu stoppen. Erst als sie behauptete, jemand kennengelernt zu haben, ließ er endlich von ihr ab. Was ich aus seinem Festhalten herauslese, ist vor allem der Wunsch, das Anrecht, das er sich vielleicht zuschreibt, Miri zu besitzen. Und sobald ein anderer Mann diese Position beanspruchte, verlor sie für ihn ihren Reiz. Ich möchte jetzt daraus keine Empfehlung für Notlügen machen, aber wenn euer ehrliches Nein nie gereicht hat, dann hört bitte auf, euch dafür Vorwürfe zu machen. Die Ursache lag nie bei euch. Zum Schluss möchte ich noch auf eine Frage eingehen, die mir im Coaching sehr, sehr häufig gestellt wird. Was braucht es, damit ein Ausstieg aus solch einer Beziehung dauerhaft gelingt? Aus meiner Erfahrung sind das 4 Säulen. Geld, also eigenes Einkommen oder Erspartes, wobei es auch oft ohne eigenes Geld Wege gibt, etwa über Frauenhäuser oder über staatliche Leistungen. Menschen, die von außen bestätigen, dass das Erlebte so nicht in Ordnung ist, sind die 2. Säule. Dann braucht es einen eigenen sicheren Wohnraum. Und die 4. Säule macht die anderen 3 erst nutzbar, denn das ist die innere Klarheit, dass das Erlebte real ist und keine Einbildung. Bei Miri standen die meisten dieser Säulen relativ früh bereit. Und dennoch blieb sie, bis auch die Klarheit da war. Ist der Entschluss gefasst, heimlich zu gehen, gibt es einiges zu beachten. Zum Beispiel setzt neue Passwörter, eine eigene E-Mail-Adresse. Bitte beachtet auch, dass ihr wichtige Dokumente an einem Ort aufbewahrt, an den euer Partner nicht mehr herankommt.
Und häufig empfiehlt es sich auch, frühzeitig eine Beratungsstelle aufzusuchen oder mit einer Anwältin Kontakt aufzunehmen. Niemand muss all das, was nach so einer Trennung kommt, ganz alleine herausfinden. Es gibt Frauenberatungsstellen, es gibt das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen und es gibt Menschen wie mich, die solche Schritte gemeinsam mit euch durchgehen und den Weg aus so einer Beziehung heraus planen. Miri hat diesen Weg geschafft, mit Umwegen und mit Rückschlägen. Und heute erzählt sie von einer Beziehung, in der ihr Partner ihr das Handy hinlegt und sagt, ja, guck doch rein, ich habe nichts zu verbergen. In der sie ein Problem ansprechen kann und ihr zugehört wird. So klingt es, wenn Nähe freiwillig ist. Und wenn ihr beim Zuhören gedacht habt, das kenne ich, dann nehmt Miris Geschichte als Beleg. Der Weg hinaus darf mehrere Anläufe brauchen und er kann trotzdem gelingen. Vielleicht hast du dich in Miris Geschichte an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt. Vielleicht kennst du auch diesen Moment, in dem du längst weißt, dass deine Beziehung dir schadet und trotzdem bleibst. In dem du gehen willst und eine einzige Geste dich wieder umdreht. Ein Strauß Rosen, eine Träne, ein Versprechen, was auch immer es bei dir ist. Für dieses Thema, für diese Momente, habe ich meinen Selbsttest, was mich wirklich hält, entwickelt. Mit ihm findest du heraus, was dich in deiner Beziehung wirklich hält, damit du an der richtigen Stelle ansetzen kannst. Den Link zu Was mich wirklich hält findest du in den Shownotes. Wenn dir diese Folge mit Miri etwas gegeben hat, dann hilf mir bitte, sie weiterzutragen. Abonniere den Podcast, hinterlasse eine Bewertung, natürlich am liebsten mit 5 Sternen, oder teile diese Folge mit einer Frau, die sie gerade gebrauchen könnte. Zwischen den Folgen kannst du dir eine kleine Portion Mut in dein Postfach holen, meine Mutpost, ein Newsletter mit Gedanken, Impulsen und aufbauenden Worten. Auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Ja, und falls du beim Zuhören gedacht hast, boah, ich würde auch gerne mal meine Geschichte in diesem Podcast teilen, eine Geschichte aus dem Berufsleben mit einem Elternteil, aus einer Freundschaft oder natürlich einer Paarbeziehung, dann trau dich doch gerne. Dein echter Name bleibt geschützt und wir besprechen alle Details im Vorfeld ganz in Ruhe. Schreib mir am besten eine E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de und ich melde mich bei dir. In 2 Wochen gibt's die nächste Folge. Bis dahin pass gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Jennifer.